Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 15. Februar auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Wenn ausländisch mit defizitär gleichgesetzt wird, Mädchen mit Migrationshintergrund im Schweizer Bildungssystem. Frauenrechte in Gefahr, die Situation der ägyptischen Frauen ein Jahr nach der Revolution. 33 Jahre iranische Revolution, Zivilgesellschaft muss sich neu erfinden. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
Rund 2500 Polizisten haben in der Nacht den Schlosspark geräumt. Beim Bau des umstrittenen Projektes Stuttgart 21, das mindestens 4 Milliarden Euro kosten soll, wird der Schlossgarten mit altem und wertvollem Baumbestand geopfert. Damit die Fell- und Umpflanzarbeiten beginnen können, musste der Park, der von Umweltschützern und Gegnern von Stuttgart 21 besetzt worden ist, geräumt werden. Augenzeugen berichten, dass die Polizei anfangs sehr aggressiv und mit dem Einsatz von Schlagstöcken auf die Besetzer losgegangen sei. Dies habe sich dann im Verlauf der Nacht beruhigt. Nach riesigen Demonstrationen gegen das Neubauprojekt wurde letzten November eine Volksabstimmung über das bereits sich im Bau befindende Projekt durchgeführt. Das Volk sagte mit über 58% der Stimmenden Ja zum Projekt Stuttgart 21. In Syrien geht das Regime mit immer größerer Härte gegen die eigene Bevölkerung vor. Verschiedene Städte stehen unter Dauerbeschuss. Syrier, denen die Flucht nach Jordanien gelungen ist, berichten, dass das Militär systematisch und mit großer Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder werden verhaftet, verschleppt, vergewaltigt und getötet. Die Soldaten würden zur Brutalität gezwungen. Deserteure berichten, dass ihre Familien vom Regime umgebracht worden seien. So versucht der Diktator Bashar al-Assad, seine Macht zu erhalten. Die Stadt Berner SVP hat nun 3 Kandidierende präsentiert, die als Kandidaten für den Gemeinderatswahlen von diesem Herbst antreten sollen. Silvia Lafranchi, Altstadtrat Beat Schori und der Stadtrat Rudi Friedli sollen die SVP vertreten. FDP und SVP haben abgemacht, dass beide je 2 Vorschläge machen, um mit einer gemeinsamen Liste anzutreten. Jetzt kommt ein Dreierticket von der SVP. Die FDP zeigte sich irritiert und bezeichnete die SVP-Kandidaten als Wundertüte. Alle 3 Kandidierenden sind linientreue SVPler. Die FDP hat sich an die Abmachung gehalten und Bernhard Eicher und Alexandra Schmidt nominiert. Während Jahrzehnten entsorgten Chemiefirmen ihren Müll in Deponien. In der Baselbieter Gemeinde Muttenz bedrohen über 4000 giftige Substanzen aus der Deponie Feldreben das Trinkwasser. Davon haben die Baselbieter Behörden lediglich 250 untersucht. Rund 100 überschritten die gesetzlichen Grenzwerte. 78% der Giftstoffe, die im Trinkwasser vorkommen, kommen auch in der Deponie Feldreben vor. Somit ist wahrscheinlich, dass diese Stoffe tatsächlich aus der Deponie Feldreben stammen. Das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie berücksichtigt lediglich 9 dieser Stoffe, um einen Sanierungsplan auszuarbeiten. Dies scheint den Linken, den Grünen und der Muttenzer Allianz gegen Deponien viel zu wenig. Sie fordern eine rasche und umfassende Sanierung der Deponie, damit der Schutz des Trinkwassers langfristig gesichert ist. Behörden und Industrie tun sich mit dieser Forderung nach wie vor schwer, weil eine Sanierung immense Kosten nach sich ziehen würde, wie die Beispiele Kölliken und Bonfol zeigen. Und noch die Wetterprognosen. Heute veränderlich, meist stark bewölkt und zeitweise Schneefall der unter 500 Meter auch in Regen übergehen kann. Im Flachland zeitweise kräftiger Westwind. Temperaturen zwischen minus 1 und 4 Grad. Die Wetteraussichten für morgen Donnerstag: zu Beginn stark bewölkt und etwas Schneefall, im Laufe des Tages zunehmend Aufhellungen, Temperaturen bis 4 Grad. Am Freitag und Samstag jeweils Morgennebel, sonst bei zeitweise hohen Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 1 und maximal 5 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Die Schweiz erhält gute Noten, wenn es ums Thema Migration und Integration geht. Das zeigt eine soeben veröffentlichte Studie der Entwicklungsorganisation OECD. Allerdings gibt es Schwachpunkte, unter anderem bei der Einbürgerung, bei der Förderung im frühkindlichen Alter und bei Maßnahmen gegen Diskriminierung. Gerade das Thema Diskriminierung spielt auch in einer anderen soeben erschienenen Studie eine wichtige Rolle. Die Pädagogin und Englischlehrerin Jelena Lenkenhager hat an der University of London eine Masterarbeit verfasst. Diese befasst sich intensiv mit 24 jungen Frauen mit Migrationshintergrund und deren Erfahrung im Schweizer Bildungssystem. Ich habe kurz vor der Sendung mit Jelena Lenkenhager gesprochen und wollte wissen, was bei ihrer Studie genau herausgekommen ist.
Das Hauptresultat ist, dass die meisten von diesen Mädchen von Fällen von Diskriminierung in der Schule berichten, wo sie wieder subjektiv das erzählen oder fühlen, aber trotzdem ist es ein wichtiges Teil von ihrer Erfahrung. Es geht vor allem um Diskriminierung aus dem Grund von Ausländerin zu sein. Und die anderen Resultate würde ich auch als positiv darstellen, weil die meisten sagen, dass es ihnen gut geht in der Schule in der Schweiz und dass sie sich da hier wohlfühlen, dass sie die Bildungslandschaft als positiv empfinden und dass sie im Vergleich mit ihrem eigenen Land lieber hier in der Schule gehen würden.
Ein Problem, das Sie in Ihrer Studie ansprechen, ist, dass Schülerinnen als ausländisch bezeichnet werden und damit stigmatisiert werden. Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen?
Es geht um einen sogenannten Diskurs über Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, der in der Schule sehr spürbar ist und vor allem kommt vor allem aus den Medien und aus dem staatlichen Diskurs eigentlich. Und es geht um das, dass in der Schweiz die Ausländer a priori wie problematisch angeschaut werden oder defizitär. Im Sinne, wir Schweizer und Schweizerinnen sind so und alle anderen sind einfach anderes. Und dieses anderes wird wirklich als problematisch, defizitär und wirklich negativ dargestellt. Und dieses Stigma eigentlich begleitet auch diese Mädchen vom Anfang an in der Schule, dass sie einfach als anderes angeschaut und ein bisschen behandelt auch werden.
Etwas, das ja jetzt diese aktuelle OECD-Studie zum Thema Migration und Integration zeigt, ist ja, dass viele Jugendliche einfach nur, weil sie einen Migrationshintergrund haben, von Grund auf es sehr schwer haben, eine Stelle zu finden nach der Schule.
Konkret aus meiner Studie, eigentlich das ist eine nicht repräsentative Studie, wirklich eine ganz kleine qualitative Studie von einer Gruppe von jungen Frauen. Diese Frage würde nicht, mindestens in dieser Gruppe kann ich das nicht bestätigen, weil sie haben auch darüber erzählt, zum Beispiel wie viele Bewerbungen haben diese Mädchen geschrieben, um eine Lehrstelle zu bekommen. Dort ist es wirklich gemischt. Manche haben viele Bewerbungen geschrieben und manche sind wirklich nur haben eine geschrieben und sofort eine Lehrbestellung. So wirklich diesen Punkt kann ich auch diese kleine qualitative Studie nicht bestätigen.
Jetzt ist es so, dass es um Mädchen geht und nicht um Jungen. Haben Sie da geschlechtsspezifische Merkmale gefunden in der Art und Weise, wie diese Mädchen das Schweizer Schulsystem erleben?
Es gibt viele Beispiele von zum Beispiel einem Klassenklima, die sehr so ein bisschen macho ist, wo die Mädchen dann sich genieren, etwas zu sagen, um sich nicht lächerlich zu machen. Vor allem, wenn sie noch dazu Ausländerin sind. Das haben zum Beispiel viele erzählt, dass sie sich drei- oder zweimal überlegen mussten, um etwas zu sagen oder Initiative zu ergreifen in der Klasse, aus der Angst wieder ausgelacht zu werden, vor allem von den Buben oder von den jungen Männern in der Klasse. Und diese Beispiele gehen auch wirklich ziemlich zu krassen Beispielen, die dann später vor allem auch in den Arbeitsplätzen kommen, so sexuelle Diskriminierung oder so wirklich verbale sexuelle Diskriminierung, die wirklich dann wirklich aus passiert, weil sie Frauen sind und vor allem ausländische Frauen sind.
Kommen wir zum Schluss. Jelena Lenkenhagen, Sie haben diese Studie Herausforderungen für Mädchen mit Migrationshintergrund im schweizerischen Bildungssystem verfasst. Sie sind selber auch Lehrerin. Welche Schlüsse aus Ihrer Studie übernehmen Sie selber als Lehrerin denn in der Praxis? Und was empfehlen Sie auch anderen Lehrpersonen oder Menschen, die im Bildungsbereich tätig sind, dass sie aus Ihrer Studie in die Praxis herübernehmen können?
Zum Beispiel das Wichtigste, was herausgekommen ist, ist ein Gefühl, gebremst zu sein in eigenen Aspirationen, in schulischen, professionellen Aspirationen von diesen Menschen. Das versuche ich immer im Auge zu behalten als Lehrerin. Das bedeutet wirklich, alle Frauen und alle Kinder und alle jungen Menschen, die ich unterrichte, wirklich als ressourcenreich zu betrachten und nicht als defizitär, nicht zu schauen, wo sie die Mangel, was können sie noch nicht, aber wirklich zu schauen, was können sie schon gut, wo kann man dort aufbauen. Das ist für mich das Wichtigste, dass unsere Schule sollte wirklich ein bisschen weg von diesen defizitären Orientierung wegkommen und wirklich schauen, welche Ressourcen und Fähigkeiten diese Menschen schon mitbringen und diese anzuerkennen und so Selbstbewusstsein zu stärken und allen Menschen wirklich höhere Aspirationen auch zu erlauben und nicht sie schon vom Anfang an in irgendwelche so Schachtel mit Labels zu stecken.
Sagt Jelena Lenkenhager. Sie ist die Verfasserin der Studie Herausforderungen für Mädchen mit Migrationshintergrund im schweizerischen Bildungssystem.
95,6. Rabe Info.
Wir bleiben gerade beim Thema Frauen. Demokratie, Freiheit, soziale Verbesserungen, so lauteten die Forderungen der Massenproteste in Ägypten. Vor einem Jahr wurde der langjährige Machthaber Mubarak gestürzt. Frauen waren als Bloggerinnen und Demonstrantinnen in der ägyptischen Revolution aktiv und gingen für ihre Rechte auf die Straße. Ein Jahr später hat sich die Situation der Frauen allerdings verschlechtert statt verbessert. Über die Rolle der Frauen in der Revolution und die Geschichte der Frauenorganisationen in Ägypten berichtet eine Beobachterin in Kairo. Sie will aus Sicherheitsgründen anonym bleiben. Mit ihr gesprochen hat Michaela Betz von Radio Z Nürnberg.
Vor einem guten Jahr hat die Revolution in Ägypten begonnen. Das war Ende Januar 2011. Inzwischen hat sich da einiges weiterentwickelt, verändert, auch nicht nur im positiven Sinne. Von Anfang an haben weibliche Aktivistinnen eine große Rolle bei der Revolution gespielt.
Vor der Revolution schon seit Jahren gab es diverse Bloggerinnen, die da sehr aktiv waren, eben gegen das Mubarak-Regime. Es gab auch bereits mehrere Versuche, sowas wie eine Revolution anzuzetteln. Es hat nur quasi nie geklappt. Und letztes Jahr war dann sozusagen das Fass voll, nachdem da so ein junger Mann von der Polizei getötet worden ist, Khaled Said. Und da waren jetzt natürlich nicht nur weibliche Bloggerinnen oder weibliche Personen beteiligt an diesem Aufruhr. Das hat sich sozusagen innerhalb von sehr kurzer Zeit zu einer Bewegung entwickelt.
Frauen als Bloggerinnen, Frauen als Aktivistinnen auf der Straße. Wie sah denn die Rolle oder auch die Situation der Frauen in Ägypten im Allgemeinen, also ihre gesellschaftliche Situation, vor jetzt diesen Aktivitäten, vor den Protesten aus?
insgesamt kann man sagen, haben Frauen ja schon seit Jahren eben ein Interesse daran, quasi per Ellbogen sich mehr Raum zu verschaffen, auch weil man insgesamt natürlich sagen kann, dass sich innerhalb der letzten Jahrzehnte da viel getan hat. Also Frauen sind auf allen Ebenen der Gesellschaft vertreten. Je weiter nach oben es geht, desto dünner ist es natürlich, im Prinzip so ähnlich wie in anderen Ländern ja auch. Aber es gibt eben insgesamt noch viel Bedarf, gerade auch in rechtlicher Hinsicht Verbesserungen zu erzielen. Dafür haben sich eben die Frauen eingesetzt. Und daher waren sie dann eben auch durchaus auf dem Platz vertreten, teilweise wirklich auch an vorderster Front, aber teilweise waren sie in den hinteren Reihen vertreten.
Nun war es ja gerade insbesondere in den westlichen Ländern so, dass die Tatsache, dass eben Frauen auch auf dem Tahrirplatz präsent gewesen sind, durchaus für Aufsehen, auch für Verwunderung gesorgt hat. Wenn man sich allerdings das auch historisch anguckt, ist ja sowas wie eine Frauenbewegung oder ein politischer Aktivismus von Frauen in Ägypten jetzt nichts, was erst im Jahr 2011 entstanden wäre. Vielleicht kannst du ja auf diese Geschichte der Frauenbewegung in Ägypten eingehen.
Also eben im Zuge des Antikolonialismus waren Frauen extrem aktiv. Man kann so ein bisschen splitten zwischen, sagen wir mal, Frauen aus unterprivilegierten und Frauen aus privilegierten Schichten, während eben die Frauen aus unterprivilegierten Schichten damals, also sprich um die Jahrhundertwende des 19. auf 20. Jahrhundert, sind die Frauen aus unterprivilegierten Schichten eher mit den Männern mitgegangen, während die Frauen aus privilegierten Schichten, also sprich aus der Bildungsschicht, eigene Protestbewegungen hatten. Es gibt halt eine ganz besonders wichtige Frau, die Huda Sharawi. Da gibt es eben auch so einen historischen Augenblick, wo sie sich, als sie aus Europa zurückkam, nachdem sie sich eben auch dort mit Suffragetten getroffen hat, damals eben aus dem Zug stieg, hat sie das Kopftuch vom Kopf und damit gesagt, so, jetzt reicht. Sie hat eben diese Egyptian Feminist Union gegründet, also die Ägyptische Feministische Union. Und die haben dann über Jahre hinweg hart daran gearbeitet, diverse Verbesserungen für Frauen zu erringen, also sowohl in rechtlicher Hinsicht, hinsichtlich Bildung. Aber was damals auch schon sehr wichtig war, dass die Frauen quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eingesehen haben, dass es eben ohne einen Bezug auf die Religion, dass da nichts zu machen ist. Also wenn man überzeugend in der Gesellschaft sein möchte, muss man mit Religion argumentieren. Aber eben, indem sie sich das zu eigen gemacht haben, haben sie eben über Jahre Verbesserungen erringen können.
Diese 1923 gegründete EFU, Egyptian Feminist Union, war sehr aktiv bis 1952. Die Regierung Nasser machte Frauenbelange quasi zur Staatsangelegenheit und verbot die EFU. Ab den 90er Jahren wurden dann wieder Organisationen gegründet, um der Frauenfrage Nachdruck zu verleihen.
Es gibt sehr, sehr viele Frauengruppen, also auch schon jetzt in den 90er Jahren und teilweise natürlich eben auch durch den Westen mitfinanziert. Aber die Frauen sind eben durchaus sehr aktiv gewesen, insbesondere eben, was unterprivilegierte Bevölkerungsschichten angeht. Aber so in dem Sinne politisch kann man eigentlich sagen, es ist eigentlich erst innerhalb der letzten Jahre wieder so ein bisschen aktiver geworden. Die EFU hat sich ja jetzt sozusagen vor kurzem erst wieder gegründet, ein paar Monate nach der Revolution. Und diverse andere Frauenorganisationen, die eben politisch aktiv werden wollten, damit eben, wie das ja so oft geschieht, die Frauen nicht wieder ausgeschlossen werden. Aber mittlerweile hört man da gar nichts mehr.
Das war eine Beobachterin aus Kairo, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte. Mit ihr gesprochen hat Michaela Betz von Radio Z Nürnberg. Morgen hören Sie im Rabe-Info den zweiten Teil dieses Interviews. Dann liegt der Fokus auf den Wahlen und den jüngsten Ereignissen in Ägypten.
Rabe Info 95,6.
Sie hören immer noch das Rabe Info vom Mittwoch, dem 15. Februar. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Schon 33 Jahre alt ist die Revolution im Iran. Damals wurde der Schah von einer Volksbewegung weggefegt. Nach der Revolution kämpften verschiedene Kräfte um die Macht, sowohl säkuläre, zum Teil sozialistische Kräfte, als auch islamistische. Am Schluss konnten sich die Islamisten durchsetzen. Auf eine monarchistische Diktatur mit einem weltlichen Staat folgte der Gottesstaat. Dieser galt fortan als Maß aller Dinge. Alle und alles musste sich einem von religiösen dominierten Regime unterwerfen. Innerhalb dieses Regimes kam es zwar immer wieder zu Richtungskämpfen, auch heute tobt ein Machtkampf zwischen dem Präsidenten Ahmadinejad und dem Revolutionsführer Khamenei. Trotzdem, das Regime hält sich nach wie vor an der Macht. Benedikt Bachmann hat Mahdi Rezai Tazik getroffen. Er ist Sprecher der Demokratischen Vereinigung der Flüchtlinge. Der Iraner lebt seit 7 Jahren in der Schweiz. Benedikt Bachmann fragte Mahdi Rezai Tazik, warum sich denn das Regime so lange halten konnte.
Das Regime im Iran konnte immer durch Spannungen, Krisen, dass es die es selbst eigentlich erzeugte, seine Existenz aufrechterhalten. Es heißt, genau nach der Revolution haben sie die amerikanische Diplomat als Geisel genommen. Also diese Geiselnahme und diese Krise dauerte ungefähr genau 444 Tage. Und dann begann der erste Golfkrieg, die zweite Krise. Also solange man äußere Probleme hat, kümmert man sich nicht um innere Probleme. Es heißt, man fühlt sich angegriffen von außen. Deshalb kümmern sich die Leute auch nicht um innere Probleme, sondern sie versuchen, ihr Land zu verteidigen. Also, dann begann der erste Golfkrieg und das war eigentlich ein Mittel, mit dem sich das Regime aufrechterhalten, seine Existenz retten konnte, weil in den ersten 2 Jahren des Krieges haben die Saudis dem Regime im Iran eigentlich angeboten, dem Krieg ein Ende zu setzen. Und sie waren auch bereit, den Fundamentalisten im Iran die Beschädigungen zu bezahlen.
Von inneren Problemen abzulenken und durch äußere zu überdecken, ist keine neue Strategie. Die Erklärung über den Iran-Irak-Krieg ist sehr, sehr komplex. Ein Aspekt, so hat Mehdi Rezai Tazik erklärt, war die bewusste Schaffung von äußeren Krisen. Heute braucht der Iran die Atomkrise, um sich an der Macht zu halten, meint Mehdi Rezai Tazik.
Heute instrumentalisieren sie das Atomprogramm. Also sie versuchen, die Nationalgefühl der Bevölkerung aufzuheizen und damit wiederum die inneren Probleme als ein Schuld des Westens erklären zu können.
So hat heute das iranische Regime die Hauptfeinde USA und Israel. Doch wie antiwestlich ist die Bevölkerung eingestellt? Mahdi Rezai Tazik hat nicht das Gefühl, dass die Bevölkerung den Westen so hasst.
Ehrlich gesagt, wir haben keine Studie gemacht. Als ich Kind war, wurden in den Schulen die Fahnen von Amerikanern, die amerikanische Fahnenflagge, die israelische Flagge verbrannt in den Schulen. Also, dass man einigermaßen wahrscheinlich immer noch so eingestellt ist, bestreite ich nicht. Oder vielleicht ist das heute auch nicht der Fall. Darüber kann ich mich nicht so gut äußern. Aber ich glaube nicht, dass es so heute so ausgeprägt ist.
Zurzeit ist das Säbelrasseln um den Atomkonflikt wieder sehr laut. Greift Israel den Iran an? Oder reißen die USA einen neuen Krieg vom Zaun? Mahdi Rezai Tazik meint zum Bedrohungsszenario und der Frage, inwiefern nur das Regime dafür verantwortlich ist.
Ich würde behaupten, von diesen Krisen profitieren sowohl die Israelis als auch dem Regime im Iran. Oder anders auch ausgedrückt, sie versuchen im trüben Wasser zu fischen. Aber die Bedrohung muss man wirklich ernst nehmen. Also diese Bedrohungen haben in den letzten 2-3 Jahren dazu geführt, dass das größte Waffengeschäft aller Zeiten zwischen den vier Golfstaaten und der USA abgeschlossen wird.
Wie sich die Situation weiterentwickeln wird, das ist offen. Madirece Tacic setzt sich mit der Demokratischen Vereinigung der Flüchtlinge für einen friedlichen Wandel ein.
Nein zur Islamischen Republik, nein zum Krieg. Wir sind der Meinung, dass das Volk sein eigenes Leben, sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen soll. Und wir sind natürlich gegen einen militärischen Krieg. Wir sind der Meinung, dass man die Demokratie auch nicht durch den Krieg in ein Land einrichten kann.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Menschen denn einen solchen Wandel auch bewerkstelligen könnten. Im Iran gibt es ja heute kein staatstragendes Bürgertum. Madireza Tacic ist optimistisch, dass die Menschen im Iran das tatsächlich auch bewerkstelligen könnten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 15. Februar. In der Redaktion waren Benedikt Bachmann und Michael Spahr. Zudem hörten Sie einen Beitrag von Radio Z Nürnberg. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11, unter anderem mit einem weiteren Hintergrundbericht zum Thema Frauen und die Revolution in Ägypten. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.